Der Predigttext ist heute aus Lukas 6, die Verse 27 bis 34. Euch aber, die ihr zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halte auch die andere hin. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand das Deine wegnimmt, verlang es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut auch ihr ihnen. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr denen Geld leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch bei den Sündern leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Doch ihr sollt eure Feinde lieben und Gutes tun und leihen, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.
Ja, von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid und dass wir diese Kindersegnung zusammen feiern konnten. Und wir schalten jetzt nochmal sozusagen einen Gang weiter und beschäftigen uns gleich mit diesem Text. Und bevor ich das tue, will ich noch gerne beten. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Sonntagmorgen und danke, dass wir jetzt Zeit hatten, uns mit den Kindern zu beschäftigen, sie zu segnen. Danke, dass wir uns bewusst machen konnten, dass du gute Gedanken hast über diese Kinder. Und danke, dass du aber auch gute Gedanken über uns hast und über unser Leben und über unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere sozialen Kontexte, in denen wir sind. Und ich bitte dich, dass du diese guten Gedanken jetzt tatsächlich in unser Leben sprichst, bei jedem und jeder von uns, wo das gerade so passt. Amen. Ja, wie gesagt, wir schalten sozusagen einen Gang weiter von der Kindersegnung und springen jetzt in unsere Reihe rein, mit der wir uns momentan beschäftigen hier im Projekt Kirche. Wir haben letzte Woche eine neue Predigtserie begonnen und in dieser Predigtserie geht es um die Bergpredigt. Eine Predigt, die Jesus auf dem Berg gehalten hat, daher kommt der Name. Und es ist eine der bekanntesten Texte wahrscheinlich aus der Bibel. Es ist ein Text, der, glaube ich, weite Teile unserer Welt sehr, sehr geprägt hat. Ein Text, der auch in unserem Kulturgut immer noch so ganz stark drin ist, würde ich sagen. Ihr findet vorne im Programmheft auf der zweiten Seite einen Auszug aus einem Interview mit Gregor Gysi, der jetzt nicht unbedingt als Glaubensverfechter bekannt ist, würde ich sagen. Und trotzdem nimmt Gregor Gysi auch auf die Bergpredigt mehrfach Bezug in diesem Interview. Gerade auch auf den Abschnitt, den wir gerade zusammen gelesen haben. Das ist für ihn offensichtlich ein moralischer Maßstab, an dem er sich orientieren will. An dem man sich orientieren kann. Ihr könnt das gerne im Programm nachlesen. Und auf diese Art und Weise wird die Bergpredigt, glaube ich, oft verstanden. Ja, so als moralischer Kompass, wo man nochmal so ein bisschen gucken kann, okay, wie sieht ein gutes Leben aus? Wie sollte ich mich vielleicht verhalten? Das sind so ein paar Weisheiten, wo man gucken kann, okay, wie geht das so am besten? Und das ist es, glaube ich, auch. Ja, die Bergpredigt ist auf jeden Fall eine Art moralischer Kompass. Ich würde aber sagen, sie ist ein bisschen mehr als das. Ich würde sagen, Jesus will uns mit der Bergpredigt immer wieder so eine Art Spiegel vorhalten. Er will uns einen Spiegel vorhalten, damit wir erkennen, wie wir unser Menschsein oft so füllen, wie wir das ausleben, mit welchen Dynamiken wir so in unserem Herzen beschäftigt sind und welche Dynamiken wir auch immer so in unserem Herzen haben, die uns selbst sabotieren, die unsere Beziehungen sabotieren, die unser Zusammenleben als Menschen sabotieren. Er will uns so ein bisschen einen Spiegel vorhalten und sagen, schaut mal, das passiert bei euch. Und damit macht ihr aber effektiv euch selbst und andere immer wieder auch kaputt. Ich glaube, darum geht's in der Bergpredigt. Jesus will uns einen Spiegel vorhalten, dann eine Vision zeigen, wie wir es vielleicht besser ausleben können und dann immer auch zeigen, wie wir so ein bisschen näher an diese Vision rankommen können. Und ich glaube, genau darum geht's auch in diesem Text hier, in der Predigt heute. Und das wird heute ein bisschen kürzer als sonst, weil wir schon eine Kindersegnung hinter uns haben. Deswegen habe ich einfach zwei Punkte für heute Morgen. Zunächst mal, welchen Spiegel hält uns Jesus hier eigentlich vor? Und dann, was zeigt uns auch für Schritte, um aus dieser Dynamik so ein bisschen rauszukommen? Welchen Spiegel und dann welche Schritte, um da rauszukommen? Zunächst mal, welchen Spiegel? Und um diesen Spiegel so ein bisschen zu sehen, können wir uns ja einfach mal so ein bisschen anschauen, was Jesus hier eigentlich genau sagt. Das einfach mal so Schritt für Schritt so ein bisschen zusammen durchgehen. Also er fängt ja an mit diesem starken Satz, den ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt. Er sagt, liebet eure Feinde. Ja, das heißt, er redet darüber, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die etwas gegen uns haben, die uns falsch behandeln, die uns Böses wollen. Und Jesus sagt, mit diesen Menschen sollt ihr gut umgehen. Ihr sollt sie lieben, Ihr sollt gut zu ihnen sein, ihr sollt für sie beten. Dann macht er weiter und sagt, und wenn dich jemand auf deine Wange schlägt, dann halte ihm die andere Wange hin. Und da geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass dich jemand verprügelt hat, ja, weil sonst würde der woanders hinschlagen, nicht auf die Wange. Es gibt hier die Stellen, wo es mehr wehtut. Sondern die Wange, die hält man ja offensichtlich jemanden hin in vielen Kulturen, wenn man ein Küsschen erwartet. Ja, wenn man sich herzlich begrüßt. Das heißt, Jesus sagt im Wesentlichen, wenn du jemandem Vertrauen entgegengebracht hast, herzlich gegenüber jemand warst und diese Person dich jetzt aber enttäuscht, wenn die dich verletzt, dann schlag nicht zurück. Dann verletze nicht zurück, sondern bleib freundlich, bleib liebevoll, halte die andere Wange hin, ja, halte den Beziehungskanal offen sozusagen. Dann als drittes beschreibt er den Umgang mit Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, ja, Menschen, die uns was wegnehmen wollen oder die uns um Hilfe bitten. Und Jesus sagt, wenn Leute dich um was bitten, dann sei großzügig. Ja, wenn jemand sagt, ich brauche deine Hilfe, dann gib ihm und gib ihm nicht knapp. Das soll dich was kosten. Ja, mach das. Und schließlich würde ich sagen, im letzten Abschnitt beschreibt er den Umgang mit Menschen, die nicht so ganz unsere sind. Ja, Menschen, die wir gerne so ein bisschen links liegen lassen, die wir gerne ignorieren. Jesus sagt hier so ein bisschen, naja, ihr beschäftigt euch eigentlich immer nur mit Leuten, die euch selber auch gut tun, die euch selber auch weiterbringen, ja, die euch interessieren, die eure Wellenlänge sind, bei denen ihr euch so gut fühlt, wenn ihr mit denen abhängt. Und jetzt sagt Jesus aber, macht nicht nur das, ja, beschäftigt euch nicht nur mit den Leuten, die euch gut tun, sondern habt eben immer auch die im Blick, die nicht euer Ding sind, die ihr so gerne mal ein bisschen links liegen lasst, weil sie nicht so interessant sind, weil sie nicht so clever sind, weil sie vielleicht nicht so christlich sind, whatever. Das heißt, um das mal auf so ein paar Beispiele runterzubrechen, was das für uns heute hier bedeuten könnte, ich würde sagen, Jesus sagt hier offensichtlich, wenn du das nächste Mal in so einen Raum reinläufst, wie heute Morgen, ja, hier auf eine Menschenansammlung triffst, dann such mal nicht direkt nach deinen Leuten. Ja, nach den Leuten, die du interessant findest, die du cool findest, die vielleicht auch ähnliche Ansichten haben, ähnliche Lebensstile haben wie du, sondern beschenke mal Menschen mit einem ehrlichen Interesse, die du normalerweise ignorieren würdest. Wo du auch so denkst, wenn du dies schon siehst, findest du sie anstrengend. Und ihr wisst alle, wen ich meine. Ja, wir haben alle Menschen, die wir anschauen und denken, den finde ich anstrengend oder die finde ich anstrengend. Und Jesus sagt, schenk mal denen Zeit. Schenk mal denen ehrliches Interesse, wo du den Eindruck hast, das bringt dir nichts. Aber mach das von Herzen. Mach das als Geschenk für diese Leute. Und sei mal großzügig. Ja, sei mal großzügig zu dem Punkt, dass es weh tut. Und zwar jetzt nicht jemandem gegenüber, von dem du auch den Eindruck hast, der hat das verdient, sondern mach es jemandem gegenüber, bei dem du denkst, der hat das nicht verdient. Ja, also zum Beispiel, wenn das nächste Mal die Person aus deinem Bekanntenkreis auf dich zukommt, die so ganz schwierige politische Ansichten hat, ja, wo du immer so denkst, oh, also wie der das sieht, das kann man eigentlich nicht so sehen. Wenn der schon anfängt zu reden, drehe ich schon durch. Wenn diese Person das nächste Mal auf dich zukommt und sagt, ich brauche Hilfe bei meinem Umzug, und das ist genau auch noch der Tag, an dem du in die Sonne legen wolltest, ja, dann geh da hin. Und mach's nicht nur für 1,5 Stunden, sondern nimm dir den ganzen Tag, so von Herzen hilf dieser Person. Und dann überleg mal, gegen wen hast du denn so einen richtigen Groll im Moment? Wer hat dich denn neulich so richtig verletzt? Wer hat dich so richtig verletzt? Und jetzt gib dieser Person mal eine neue Chance. Gib ihr mal eine neue Chance. Sprich an, was dich verletzt hat. Mach nicht einfach dicht. Ja, öffne dich dieser Person mal nochmal, auch auf die Gefahr hin, dass du wieder verletzt wirst. Ja? Aber beende die Beziehung mal nicht. Geh wieder neu auf sie zu und sei freundlich. Und deine Feinde, der Chef, der dir dein Leben so schwer macht und immer seine Laune an dir auslässt. Oder der Feind im eigenen Bett. Ja, vielleicht kennt ihr den auch, der Feind im eigenen Bett, wo der Partner sich an einer bestimmten Stelle einfach nicht bewegt und es treibt einen in den Wahnsinn, ja, weil man will das und der Partner steht so in der Quere. Jesus sagt, liebe diese Person. Überleg dir weiter, was tut ihm oder ihr gut, wie kann ich ihn oder sie unterstützen, wie kann ich ein Segen sein, wo muss ich Sachen ansprechen, aber aus Liebe zu dieser Person, nicht weil ich einfach abladen muss. Begegne dieser Person freundlich. Bete für sie. Das sind so ein paar Beispiele, glaube ich, von dem, was Jesus hier meint. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn man sich das so ein bisschen genauer anschaut. Ich muss sagen, also in gewisser Weise auf einer abstrakten Ebene finde ich das sehr faszinierend. Ja, ich finde es sehr ansprechend. Ich muss sagen, wenn Leute tatsächlich so miteinander umgehen würden, das wäre großartig. Ja, also was für ein großartiges Zusammenleben hätten wir. Auf der anderen Seite, wenn ich dann so jetzt tatsächlich für mich ganz praktisch darüber nachdenke, was das jetzt für mich konkret in meinen Beziehungen bedeuten würde, dann muss ich sagen, dann sind hier irgendwo Grenzen überschritten. Es werden Grenzen überschritten von dem, was ich okay finde, von dem, was ich auch vielleicht menschlich finde. Ja, zumindest ist es an bestimmten Stellen, spätestens dann bei den Feinden und beim Verletztsein, ist es dann vielleicht nicht mehr das, was ich anderen raten würde. Oder wo ich sagen würde, das ist gut, ja, mach das mal, das ist irgendwie okay. Und ich bin so ein bisschen mit diesem Gefühl, so musste ich ein bisschen arbeiten. Ja? Also warum sitzt das so schief bei mir, was Jesus da sagt? Warum finde ich das auch irgendwie so überdreht? Warum überschreitet das Grenzen? Und ich konnte da lange nicht so ganz den Finger drauf legen, ja, wo genau das Problem ist, bis ich dann auf einen Artikel gestoßen bin, der letzte Woche in der New York Times veröffentlicht wurde, ein Artikel geschrieben von einem sehr renommierten Journalisten in den USA, David Brooks. Und David Brooks beginnt diesen Artikel, indem er sagt, dass er in den letzten Jahren so den Eindruck hat, dass unsere westliche Welt und vor allem auch die Kultur, die er in Amerika wahrnimmt, die Gesellschaft, dass die ganz stark an Stabilität verloren hat. Er spricht von einer spirituellen und emotionalen Krise. Er sagt, viele Menschen kommen mit dem Leben nicht mehr klar, kommen miteinander nicht mehr klar. Er hat so den Eindruck, das zerbricht alles so ein bisschen. Und als Grund für dieses Zerbrechen seiner Gesellschaft macht er dann aus, dass es so ein bisschen 5 Lügen gibt, wie er das nennt. Also es gibt sozusagen 5 Dinge, die sie als Kultur und wahrscheinlich auch wir, würde ich sagen, die wir so glauben, wie das Leben ist, die aber nicht der Realität entsprechen. Und dementsprechend, indem wir es aber so leben, stehen wir uns ständig selbst im Weg. Und wenn euch das interessiert, dieser Text ist total faszinierend. Es lohnt sich, den nachher mal zu googeln und mal alle 5 Lügen sozusagen durchzugehen. Hier ist aber jetzt die Lüge, die mich aufhorchen ließ im Kontext von dieser Predigt. Und zwar findet ihr das auch im Programmheft direkt unter dem Predigttext. Da schreibt er Folgendes. Die zweite Lüge lautet, ich kann mich selbst glücklich machen. Das ist die Lüge der Selbstgenügsamkeit. Es ist die Lüge, dass Glücklichsein eine individuelle Errungenschaft ist. Wenn ich nur noch einen Erfolg mehr einfahre, 7 Kilo abnehme oder meine Meditationsskills verbessere, dann werde ich endlich glücklich sein. Aber Menschen auf dem Sterbebett, die auf ihr Leben zurückschauen, sagen uns, dass Glück sich in starken und liebevollen Beziehungen finden lässt. Es lässt sich finden, indem man die Selbstgenügsamkeit zugunsten einer gegenseitigen Abhängigkeit aufgibt. Es lässt sich finden im Geben und Nehmen des Füreinandersorgens. Es ist leicht zu sagen, dass man für Beziehungen lebt, aber es ist sehr schwer, es tatsächlich zu tun. Es ist schwer, andere Menschen in all ihrer Komplexität zu sehen. Es ist schwer, die tieferen Dinge zu kommunizieren und nicht einfach an der Oberfläche zu bleiben. Es ist schwer, nicht zu performen, und niemand bringt uns diese Fähigkeiten bei. Anders gesagt, eine der Lügen, die er so ausgemacht hat und über die wir ständig stolpern sozusagen in unserem Leben, ist die Lüge, dass Glück etwas ist, was wir für uns selbst erreichen können. Ja, dass wir uns selbst glücklich machen können sozusagen, und zwar genau dadurch, dass wir immer nur auf uns achten. Dass wir immer nur uns nochmal fragen, tut mir das gerade gut, was da passiert? Brauche ich das nicht? Wo sind meine Bedürfnisse? Sind die alle gerade befriedigt hier oder nicht? Ja, dementsprechend suchen und kündigen wir Jobs, dementsprechend beginnen und beenden wir Beziehungen, dementsprechend suchen und wechseln wir Freundschaften, wie es passt, weil es immer so die Frage ist, was bringt mir das? Ist das gut für mich, was hier gerade passiert? Er sagt, dementsprechend leben wir. Dementsprechend lieben wir. Ja, wir wollen gerne lieben, auf jeden Fall. Wir wollen gerne Menschen Gutes tun, auf jeden Fall. Aber wir haben immer eben auch so den Gedanken mit drin, ob mir das jetzt eigentlich was bringt, ob mich das glücklich macht, ob ich genug kriege hier für das, was ich gebe. Und genau deshalb haben wir, glaube ich, mit diesen Ansagen von Jesus so ein Problem. Weil warum sollte ich nett sein zu diesem Chef, der so ein Assi ist? Ich habe es schon mal probiert, ja, es hat nicht funktioniert. Es hat genau nichts geändert und der Typ behandelt mich immer noch so. Das heißt, er hat es nicht verdient, dass ich ihn liebe. Warum sollte ich das tun? Es bringt mir überhaupt nichts. Und warum sollte ich meinem Partner noch eine Chance geben? Auch wenn ich das Gefühl habe, das bringt gerade nichts. Ja? Ich werde wieder abgewiesen, der sieht mich gar nicht, der hat das nicht verdient, das bringt mir nichts. Warum sollte ich ihm trotzdem Gutes tun? Und klar kann ich mal in einer Notübernachtung mithelfen, das kann man schon mal machen, aber so was mich daran reizt, muss ich sagen, ist, dass ich dann danach noch ein Bild machen kann und auf Instagram posten kann, sodass alle Leute sehen nochmal, wie ein guter Mensch ich eigentlich bin, dass ich auch mithelfe bei den Armen. Oder wenn ich das nicht mache, dann freue ich mich vor allem daran, dass ich für mich weiß, ich helfe schon mit ab und zu, ne? Ich bin einer von den Guten. Wir haben immer so ein bisschen im Blick, was das mit uns macht, ob das gut für uns ist, ob das uns was bringt. Und ich würde sagen, genau darauf will Jesus hier eigentlich hinaus. Das ist genau sein Punkt. In diesem zweiten Abschnitt, der ja so eine Art Parallelismus ist, sagt Jesus dreimal hintereinander: Wenn ihr diejenigen liebt, die euch auch lieben. Wenn ihr diejenigen was Gutes tut, die euch auch Gutes tun. Und so weiter. Und dann kommt immer der gleiche Satz. Er sagt jedes Mal hier in der Übersetzung, heißt es, welchen Dank erwartet ihr dafür? Und das ist, glaube ich, ein bisschen schlecht übersetzt. Wörtlich steht da eigentlich, welche Gnade ist das? Welche Gnade ist das? Oder man könnte vielleicht auch sagen, wo ist denn da die Gnade? Wo ist denn da die barmherzige Liebe? Ja, anders gesagt, wenn wir immer nur dann lieben, wenn wir eben auch was dafür zurückbekommen. Wenn wir immer nur dann Gutes tun, wenn wir auch tatsächlich dann was davon zurückbekommen. Was ist daran Liebe? Das ist doch dann vor allem Selbstliebe, oder nicht? Es ist vor allem strategische Liebe. Ich liebe, weil ich dann eben auch was zurückbekomme, was mich glücklich macht. Aber genau mit dieser Dynamik laufen wir ins Leere. David Brooks sagt, dass die Lebenserfahrung von anderen Menschen zeigt, dass sich das Glück eben nicht darin findet, dass ich immer auf mich achte, sondern dass ich eben auf andere achte. Das Glück findet sich nicht darin, dass ich mich möglichst unabhängig von allen mache, sondern dass ich mich genau auf diese Abhängigkeit einlasse. Und genau deshalb sagt Jesus hier, liebe deine Feinde. Liebe deine Feinde, ja, lerne zu vergeben, wo dich jemand verletzt hat. Lerne neu zu vertrauen, wo dich jemand enttäuscht hat. Lerne Menschen Gutes zu tun, auch wenn nichts dabei zurückkommt. Weil es sind genau diese Momente, in denen wir wirkliche Liebe üben können. Wirkliche Liebe. Und nicht noch irgendwas für uns immer dabei rausspringt, sondern wo wir uns einfach überwinden, um jemand anderen was wirklich Gutes zu tun. Das heißt, in den Momenten, in denen ich meine eigenen Themen hinten anstelle, weil das dem Partner einfach gut tut und ich einen Schritt mit ihm gehe, der vielleicht nicht meiner wäre. In den Momenten, in denen ich glaube und beschließe zu glauben, dass, wenn ich genauer hinschaue, die Freundin eben doch gute Beweggründe hat und das nicht alles so schlimm ist, wie es aussieht. In den Momenten lerne ich wirklich zu lieben. Nicht nur meinen Gefühlen zu folgen, nicht nur auf mich zu hören, sondern wirklich mal so einen kleinen Tod zu sterben, damit andere Menschen leben können. Und einfach nur ein ganz kleiner, weiterführender, aber sehr hilfreicher Gedanke. Jesus sagt hier am Ende, wenn ihr das tut, dann werdet ihr die Söhne des Höchsten sein. Was wir, glaube ich, schnell so lesen nach dem Motto, okay, dann sind wir irgendwie Gottes Kinder, wir müssen uns das verdienen. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was hier gemeint ist. Ich glaube vielmehr, was Jesus hier sagen will, ist, dass wir nie nirgends sonst so sehr wie Gott sind. Dass wir nirgends sonst Gott so ähnlich sind. Dass wir nirgends sonst so viel von Gott ausstrahlen, wie wenn wir tatsächlich genau das machen. Wenn wir lieben, wenn wir dienen, wenn es nicht um uns geht, wenn wir Hass mit Liebe begegnen, wenn wir neu vertrauen. Nirgendwo sonst sind wir schöner als Menschen, als wenn wir genau das machen. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt und sehr kurzen Punkt. Denn an der Stelle würden wahrscheinlich viele von uns sagen, naja, okay, das klingt irgendwie gut, aber das ist doch, ehrlich jetzt mal gesagt, das ist völlig unmöglich. Ja, also mein Feind bleibt mein Feind. Die Menschen, die es nicht verdient haben, die haben es nicht verdient. Und jetzt mal ehrlich, also wenn du wüsstest, Alex, was diese Person mir angetan hat, wie böse die ist, ja, dann würdest du auch sagen, also die kann man jetzt nicht mehr lieben. Und wenn du wüsstest, Alex, wie oft ich schon das versucht habe und wie die Person das überhaupt nicht wahrnimmt, dass ich sie liebe, ja, wie undankbar die ist, dann würdest du auch sagen, das geht überhaupt gar nicht. Worauf Jesus sagen würde, ah, okay, also die andere Person verhält sich dir gegenüber so ein bisschen, wie du dich Gott gegenüber ständig verhältst. Ist das, was du sagen willst, ja? Sie ist böse und undankbar dir gegenüber, so wie du eben Gott gegenüber bist. Worauf wir sagen würden, was soll denn das? Ja, also nee, was, also Gott gegenüber bin ich doch nicht böse und undankbar. Ich bin gerade im Gottesdienst. Was willst du von mir? Ja, und außerdem bin ich ein ganz guter Mensch. Und an der Stelle kommen wir jetzt zurück zur Kindersegnung. Ich bin vor ein paar Wochen selbst auch tatsächlich Vater geworden und ich kann euch erzählen, berichten, falls ihr es nicht schon wusstet, mein Leben besteht seitdem aus dreckigen und sehr vollen und auch sehr immer mehr stinkenden Windeln und es besteht aus relativ viel Geschrei, so direkt am Ohr, wo es richtig reingeht. Ja. Das ist mein neues Leben. Und ich muss sagen, so in diesen ersten Wochen mit einem Baby bin ich völlig fasziniert davon, wie diese Babys leben. Weil die beschreien nämlich immer wie blöd, wenn ihnen was nicht passt. Ja? Und dann rennen die Eltern und die Eltern machen alles. Also wir trösten, wir wickeln, wir singen, wir putzen die Exkremente weg, alles kein Problem. Die Mutti stillt sogar rund um die Uhr, geht selbst dabei drauf, alles kein Ding. Wir machen alles. Aber ein Danke kriegen wir eigentlich nicht. Ja? Sondern im Wesentlichen beschwert sich unser Kind einfach, wenn was nicht passt. Und wenn es dann bekommen hat, was es will, dann ist es einfach wieder still. Ja. Also so ein Danke und Hammer, was sie eigentlich die ganze Zeit macht, habe ich bis jetzt noch nicht von ihm gehört. Und das ist natürlich auch völlig okay, sie ist ein kleines Baby. Ich denke nur, wenn er mit 30 immer noch so mit mir umgeht, dann habe ich ein Problem. Und ich habe das dann aber so ein bisschen beobachtet und musste so denken, ehrlich gesagt, gehe ich nicht genauso auch oft mit Gott um, wie mein Kind mit mir umgeht. Ja, Gott, der mich geschaffen hat, der mir mein Leben geschenkt hat, der mich beschenkt hat mit viel Gutem, dass ich gerade atme und noch lebe, ein Geschenk Gottes. Dass ich ein paar Menschen habe in meinem Leben, die mich lieben, ein Geschenk Gottes. Aber in der Regel interessiert mich ein Scheiß für Gott. Ja. Also es interessiert mich nicht wirklich, ihm mal Dank zu sagen. In der Regel beschränkt sich mein Kontakt mit Gott darauf, wie bei meinem Kleinen, dass ich mich beschwere, wenn was nicht passt, dass ich richtig wütend wäre, wenn er nicht sofort reagiert, aber wenn er mir es dann gibt, was ich will, nach 3 Minuten habe ich vergessen, dass er mir das gegeben hat, bin einfach so ein bisschen zufrieden oder sage, naja, ist halt gut gelaufen, ja, mein Leben ist halt eigentlich auch ganz schön. Das heißt, ich mache ihn eigentlich für alles Schlechte in meinem Leben verantwortlich und beschwere mich, wenn es sich nicht ändert, aber das Gute, was ich erlebe, empfinde ich als völlig selbstverständlich. Völlig selbstverständlich. Bin ich undankbar? Absolut. Ist da auch eine Nummer was Böses drin? Ja, manchmal würde ich an Gottes Stelle sagen, hat das schon was davon. Und trotzdem sagt Jesus hier in diesem letzten Satz, beschenkt uns Gott weiterhin. Mit ganz viel Gutem. Er beschenkt uns weiterhin mit seiner Liebe. Er ist sogar am Kreuz dafür gestorben, dass er uns immer wieder neu vergeben kann. Immer wieder neu mit uns anfangen kann, auch wenn wir wieder undankbar sind, auch wenn wir ihn wieder auf die Seite legen, auch wenn wir ihn falsch behandeln. Er bleibt uns gegenüber liebevoll. Immer, immer liebevoll. Und ich glaube, wenn wir das so ein bisschen in unser Herz lassen, wie Gott mit uns umgeht, obwohl wir eigentlich so mit ihm umgehen, ich glaube, dann kann das tatsächlich helfen, einen neuen Blick auf die Leute zu kriegen, die uns gegenüber undankbar sind, die uns gegenüber auch mal böse sind. Weil wenn Gott so mit uns umgeht, können wir dann nicht auch ein bisschen Gnade finden für diese Leute. Amen.